ARD.
Unser Kader, der hat viel Qualität. Wir sind jetzt kein riesen breiter Kader, aber ich würde mal sagen klein, aber sehr fein. Also du hast viele Qualitäten dort. Und wenn wir alles auf den Platz bringen, so von unseren Qualitäten, dann kann es Spaß machen, die Saison. Wir müssen unsere Siege sammeln und Punkte sammeln, dann will ich uns im oberen Mittelfeld mindestens sehen. Ja.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und damit heißt es wieder einmal nur der FCK. Selbstverständlich das Ganze auch in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Stefan Kerstold im Studio hier in Kaiserslautern. Sebastian Zobel, hallo.
Servus und hallo auch an die ARD Audiothek.
Ja, und wir begrüßen einen weiteren Neuzugang des ersten FC Kaiserslautern und zwar Tobias Raschel. Hallo.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Tobias, der erste Sieg ist endlich unter Dach und Fach am dritten Spieltag und es war am Freitagabend aber ein hartes Stück Arbeit gegen die SV Elversberg, oder?
Ja, definitiv. Also die haben uns schon vor Aufgaben gestellt, aber am Ende standen wir dann halt mit 3 Punkten da und dann lieber auch mal so ein Spiel, als wie wenn du gut mitspielst, so wie gegen oder auf Schalke und dann mit leeren Händen da stehst. Deswegen ist so ein Sieg auch mal wichtig für uns gewesen.
Wir waren ja als Journalisten schon häufiger um Betzenberg und haben diese speziellen Abende oder auch Nachmittage miterlebt. Das war so ein typisches Betze-Spiel. Geführt, hinten gelegen, dann plötzlich dann nochmal durch so ein Traumtor vor der Westkurve. Was war denn das für ein Gefühl, als der Jean Zimmer da das Ding reingenagelt? Kann man das sagen, Sebastian? Ja, ne? Kann man in dem Fall.
Ja, das kann man sagen. Hat ihn reingenagelt. Er hat ja hinterher auch gesagt, entweder geht da der Ball irgendwie in 9.3, also in die oberen Ränge in der Westkurve oder halt ins lange Eck und er ist ins lange Eck eingeschlagen. Und von daher war, glaube ich, dann für alle Anwesenden ganz interessant.
Und die Erleichterung war riesengroß, auch bei Dirk Schuster.
Die Erleichterung ist riesig, weil wir vor dem Spiel auch wussten, dass wir dieses Spiel positiv gestalten müssen, um ja nach 2 Spielen 0 Punkte nicht weiter irgendwo mit leeren Händen dazustehen. Hat nicht alles funktioniert, war auch teilweise ein bisschen Unsicherheit dabei, ein bisschen Nervosität, weil schon auch die Gewissheit da war, dass ein gewisser Druck des Gewinnen müssen oder zumindest punkten zu müssen da war. Und das hat man der Mannschaft halt ein bisschen angemerkt.
Tobias, ich kann mir vorstellen, auch die Stimmungslage bei euch war auch in der Trainingswoche, in der laufenden, wesentlich entspannter als zuvor nach diesem Sieg, oder?
Ja, definitiv. Die Woche gestaltet sich dann auch ganz anders, ruhiger und mit mehr Freude, mehr Spaß auf jedes Training nach 2 Niederlagen. Ist die Stimmung jetzt nicht immer so gut, auch im Training dann kracht es auch mal. Deswegen tat der Sieg auch der Trainingswoche gut.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn es im Training kracht? Liegt das dann am Trainer, der dann dazwischen haut oder auch unter euch?
Auch untereinander, unter den Spielern, in Trainingsspielen, weil keiner so richtig zufrieden ist mit sich selber, mit der Teamleistung. Und dann kommt es mal im Training vor, dass man aneinander kracht. Jetzt nicht verbal, aber so einfach in Zweikämpfen, dass robuster reingegangen wird und dann mal aneinander aneckt.
Ja, Sebastian, 3 Punkte sind immer gut für die Stimmung, oder?
Ja, die sind gut für die Stimmung, aber wenn es zwischendurch auch mal auf dem Trainingsplatz kracht, kann das ja auch dafür sprechen, dass da einfach auch, ja, ich sag mal, entsprechend die große Lust bei den Spielern da ist, dann die Punkte zu holen. Und das hat ja jetzt dann gegen Elversberg geklappt. Mhm. Und die Frage wäre ja an dich, habt ihr dann auch so, oder hast du dann so das Gefühl, ihr habt euch dann auch mal belohnt mit einem Sieg? Weil man muss ja sagen, die Leistung in den vorherigen Spielen, zum Beispiel auch für mich speziell auf Schalke, wo ihr eigentlich echt ein gutes Spiel gemacht habt, war ja eigentlich gut.
Ja, definitiv haben wir uns damit dann belohnt. Und viele Sachen haben gestimmt, auch in den vorherigen Spielen, auf Schalke vor allem. Wie du es gesagt hast, deswegen ist so ein Sieg, wo man vielleicht jetzt nicht klar besser war und die an die Wand gespielt hat, tut er auch gut, egal wie, die 3 Punkte sind am Ende da und besser als wenn wir jetzt dauert nur einen Unentschieden oder wieder eine weitere Niederlage geholt hätten.
Jetzt geht's zum SC Paderborn und wieder am Freitagabend. Du persönlich, spielst du lieber abends oder ist es dir wurscht oder lieber nachmittags? Aber bei der Hitze ist, glaube ich, abends gar nicht so schlecht, oder?
Ja, bei der Hitze ist nicht so schlecht, aber abends kommen mir auch schon lieber entgegen. Also Abendspiele sind für einen Fußballer, so glaube ich, spreche ich für viele, nochmal mehr ein Highlight als um 13 Uhr oder mittags, weil Flutlicht, abends, dunkel, da hat man mehr Bock, irgendwie, da kribbelt es mehr, das macht schon mehr Bock.
Und Was ich festgestellt habe, wenn man mal so zum Beispiel deinen Insta-Account anschaut, ich glaube, so die Stimmung, die bei den FCK-Spielen herrscht und so der Support von den Fans kommt bei dir ganz gut an, oder?
Boah, ja, da war ich echt sehr überrascht. Man hört das ja immer und hier wahnsinnige Unterstützung und super Fans. Aber jetzt, wo ich das miterlebt habe, muss ich echt sagen, das ist nicht nur so gesagt, das merkt man wirklich. Vor allem jetzt auch bei dem Spiel da, die West oder generell das ganze Stadion, so, die haben uns ja, kann man so sagen, auch mit zu dem Sieg getragen, weil so deutlich besser waren wir nicht. Und das macht schon sehr viel aus und gibt so in entscheidenden Spielen dann auch die letzten Prozentpunkte, dass man da irgendwie einen Sieg holt eventuell.
Wobei aber auch die Auswärtsunterstützung phänomenal ist. Auf Schalke beispielsweise war ja auch Wahnsinn. Und jetzt in Paderborn, da fährt ja auch wieder der ein oder andere wahrscheinlich mit.
Ja, auf Schalke war echt Wahnsinn. Auch allein beim Aufwärmen oder vor dem Aufwärmen, wo wir ankamen, da wurden wir schon von den Fans empfangen. Und das war Wahnsinn. Sowas habe ich noch nie erlebt beim Auswärtsspiel. Meine Familie war auch auf Schalke, weil wir aus der Nähe kommen. Und die haben auch gesagt, das war ja, sowas haben die noch nie erlebt und das ist einzigartig.
Das ist ja toll.
In Düsseldorf bist du geboren, ne?
Genau, meine Familie kommt aus Düsseldorf, die wohnen noch da, ja.
Gibt's denn da viele Fortuna-Fans in der Familie oder wie sind da so die
Sympathien? Nee, Fortuna-Fans jetzt nicht so, gar nicht so groß Fußball begeistert durch mich halt, weil die das alles miterlebt haben. Haben die den Fußball näher kennengelernt und fiebern jetzt auch mit und dann immer bei dem Verein, wo ich auch mit war, ja, so.
Also gibt es keine Differenzen dann mit irgendwelchen
Männern? Nee, da ist alles einstimmig.
Immer für dich, egal gegen genau. Welche Gegner.
Über die Vergangenheit wollen wir später noch reden. Waren ja einige Mannschaften noch mehr, außer Fortuna Düsseldorf. Wir wollen noch mal zum SC Paderborn zurückkommen. Sebastian, du hattest Gelegenheit, Gast zu sein beim Fan-Podcast des SC Paderborn. Wie schätzen die Jungs die Heimspielsituation vor der Begegnung gegen den FCK ein?
Genau, ich war im Padercast zu Gast. An dieser Stelle auch nochmal viele Grüße an die Jungs und danke für die Einladung. Und die sind natürlich auch gespannt, was das wird. Die hoffen natürlich, die drei Punkte bei sich zu behalten, aber die hatten auch einen sehr durchwachsenen Saisonstart. Die hatten viel Verletzungspech. Die haben auch mir erzählt, dass es so ein bisschen eine interessante Situation auch bei den Medien war, als dann Max Kruse kam. Das hat für viel Wirbel gesorgt und sie haben auch sehr, sehr viele Leistungsträger abgegeben, zum Beispiel Schallenberg zu Schalke, Justmann zu Hoffenheim. Das sind einfach Leistungsträger, die der Mannschaft jetzt fehlen. Und dann sind sie auch jetzt so langsam erst, sage ich mal, in die Spur gekommen und kriegen jetzt das auf die oder die PS auf die Straße, auf den Platz, die sie eigentlich ihrer Meinung nach haben. Und ich habe sie auch mal gefragt und der Marco hat mir das beantwortet, was sie so erwarten von dem Spiel am Freitag gegen den FCK.
Also ich hatte die Möglichkeit, einen Teil der Spiele vom FCK zu sehen am Fernsehen und war überrascht. Also ich habe so das Gefühl, dass Dirk Schuster deutlich defensiver spielt als letzte Saison. Zumindest am Anfang der Saison war die offensiver unterwegs und dementsprechend erwarte ich schon so ein bisschen ein zähes Spiel. Viel Ballbesitz in Paderborn ist natürlich unser Spiel. Der FCK, Dirk Schuster, ist da glaube ich nicht so drauf erpicht, den Ball zu führen. Und da muss man halt gucken, dass man irgendeinen Dosenöffner findet. Ich glaube auf beiden Seiten sogar.
Glaubst du, das ist so? Ist das euer Spiel, dass ihr gar nicht so sehr den Ball haben wollt oder schätzt der Kollege das falsch ein?
Ja, ich glaube, der schätzt das eher falsch ein. Also wir wollen schon mit dem Ball auch unsere, also wir haben unsere Abläufe und wollen die auch spielen. Bis jetzt ist es noch nicht so gut, hat es noch nicht so gut geklappt. Aber ich finde auch auf Schalke, da hat man schon viele Spielmuster von uns gesehen und deswegen würde ich eher sagen, schätze er es falsch ein.
Wie kann man sich denn so eine Spielvorbereitung auf den Gegner bei Dirk Schuster vorstellen? Wird da auch ein Videomaterial mit euch geguckt oder erzählt er nur an der Taktiktafel? Wie sieht das aus?
Ja, es gibt unter der Woche, ich weiß jetzt nicht wann, 3 oder 2 Tage vorm Spiel, Mitte der Woche, wenn es dann in Richtung zum Spiel geht, eine Videoanalyse, ganz normal, an der Taktiktafel, also per Video und Taktiktafel. Und dann sitzen wir alle dort und hören dem Coach zu. Und der erklärt uns die Lösungswege, die für dieses Spiel vorkommen oder angepasst auf den Gegner, wie wir dort attackieren können oder uns verhalten sollen. Und da gibt er uns viel mit, ja.
Und dann fragt er wahrscheinlich die, die schon mal beim SC Paderborn gespielt haben. Beispielsweise Richmond Tetschi, der ist relativ frisch aus Paderborn gekommen, aber es gibt noch 2 weitere, Sebastian.
Es gibt noch 2 weitere, unter anderem Philipp Clement und Marlon Ritter. Und an die denkt Marco vom Padercast nochmal.
Wir freuen uns sehr auf die Rückkehr von Marlon Ritter und Philipp Clement, beides ja, Ex-Paderborner, da freuen wir uns sehr drauf, haben hier, glaube ich, ihre Fußstapfen hinterlassen, sehr gute Erinnerungen dran. Ich persönlich bin sehr gespannt auf Ragnar Ache, da habt ihr ja echt einen intelligenten und guten Spieler bekommen, der euch gut ergänzt. Ich bin sehr gespannt, ob er von Anfang an aufläuft, dürfte das Spiel dann nochmal anders beeinflussen, aber ich bin guter Dinge und ich glaube auch viele andere Paderborner, dass wir die 3 Punkte zu Hause behalten. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche allen eine gute Anfahrt und viel Spaß beim Spiel am Freitag. Danke, tschüss aus Paderborn.
Warum werden die Punkte nicht in Paderborn bleiben?
Weil wir genauso gewinnen wollen wie die oder wenn nicht sogar mehr. Und ja, jetzt der Sieg gegen Elversberg, auch wenn er nicht klasse war, hat Bock auf mehr gemacht, einfach dieses Gefühl zu gewinnen, mit den Fans zu feiern. Und jetzt wollen wir nachlegen und ja, weil wir unsere Qualitäten auf den Platz hoffentlich bringen am Wochenende und die dann schlagen werden.
Was mich noch interessieren würde, Marlon Ritter wurde jetzt gerade angesprochen, der hat jetzt gerade bei den Kollegen von Betze Brent gesagt, dass das ganz gut funktioniert mit dir und dass du ein guter Fußballer bist. Wie ist so das Zusammenspiel mit euch? Wie funktioniert das?
Ja, ganz gut. Auch, sag ich mal, neben dem Platz hat der Marlon mich von Anfang an sehr gut aufgenommen. Hat es mir leicht gemacht und jetzt, seitdem wir im Zentrum so ein paar Mal miteinander gespielt haben, hat es auch Bock gemacht, weil der Marlon auch gute Räume sieht und auch mal in den gefährlichen Bereichen mit mir zockt oder spielt und mit dem kann man ganz gut zusammenzocken.
Zum Thema Mittelfeld und Räume, da passt auch ganz gut die erste Fanfrage, glaube ich, an der Stelle. Nochmal viele, viele Grüße an alle FCK-Fans, die uns wieder Fragen eingeschickt haben über X, ehemals Twitter. Und eine Frage kommt von Fußballer. Meine Frage, ist die Dreier- bzw. Fünferkette der optimale Background für dein Spiel? Und er schickt noch hinterher mein Feedback. Mach weiter so, Junge, du passt zum FCK wie neuer Wein zu Zwiebelkuchen. Ich weiß nicht, wie fit du in Sachen Pfälzer Kulinarik bist, aber neuer Wein und Zwiebelkuchen, das ist ein ziemlich großes Ding hier. Okay. Von daher ist es ein, würde ich sagen, großes Lob, Stefan, ne?
Unbedingt, unbedingt.
Also, Dreier-, Fünferkette, wie ist so, ist das gut für dein Spiel?
Ja, also ich würde schon sagen, ja. Also bei mir ist wichtig, dass ich auf der Doppel-6 spiele und dann oft mal meine Freiheiten so habe. Und das war jetzt auch oft gegeben, auch wenn der Jule Niehaus mitgespielt hat. Dann, und ich den offensiveren Part der Sechser einnehmen kann und dann auch mal mit nach vorne gehen kann und da ein bisschen mich frei bewegen kann. Deswegen tut die Dreier-Fünfer-Kette mir gut, weil du auch noch Absicherung hinter dir hast mit 3 IVs. Kommt mir entgegen, ja.
Du warst ziemlich früh in der Vorbereitung schon da. Bist du auch deswegen davon ausgegangen, dass du gute Chancen hast für die Startelf, auch nach den Testspielen, die dann anstanden? Weil hat ja nicht jeder geschafft, der Neuzugänge direkt mal in der Startelf zu stehen, aber du hast dich da relativ festgespielt jetzt schon. War das für dich überraschend oder hast du dieses Selbstbewusstsein gehabt, das will ich auch erreichen?
Also ich sag mal, ich habe dieses Selbstbewusstsein gehabt, um hier auf der Bank zu sitzen und die Fans so mitzukriegen, bin ich jetzt nicht hier hingekommen. Das war schon mein Anspruch, hier direkt Stamm zu spielen und versuchen, Stammplatz zu kriegen und der Mannschaft versuchen zu helfen mit meinen Qualitäten. Und ich hoffe, das kann ich in Zukunft auch weiter so machen, der Mannschaft weiterhelfen. Mhm. Deswegen, ja, ich habe die Amerika-Reise verpasst, aber seitdem die zurück sind, konnte jeder Einheit mitmachen. Und das tat mir gut dann, ja.
Und Dirk Schuster ist, glaube ich, auch einer, der mal den ein oder anderen Fehler auch verzeiht, wenn einer trotzdem im Training dann Gas gibt, oder?
Ja, schon. Wie bei mir jetzt auch gegen Pauli beim ersten Spiel, die unglücklich.
Wollte ich nicht mehr so direkt ansprechen.
Ja, habe ich aber viel gehört schon, deswegen bin ich jetzt mal drauf eingegangen. Die haben wir auch analysiert oder kurz drüber gesprochen und dann ist passiert, kann man nicht mehr ändern. Und ja, da hat der Coach mir dann auch wieder eine neue Chance gegeben. Mhm. Ja.
Da muss ich sagen, an der Stelle hast du jetzt auch schon die Frage von Martin Frey beantwortet, der auch nämlich danach gefragt hat, wie sehr das an dir genagt hat, diese Aktion gegen Pauli. Und er hatte auch noch nach der Abstimmung zwischen dir und Marlon gefragt, von daher alles schon beantwortet an der Stelle.
Wir wollen uns noch ein bisschen mit deiner Vergangenheit beschäftigen. Wir haben es eben schon mal angesprochen, in Düsseldorf beheimatet. Die ersten Schritte in der Jugend, da ging es aber nach Gladbach, nach Mönchengladbach. Wie ist denn das passiert dann?
Ja, also von Gladbach ging es dann nach Düsseldorf.
Genau.
Und vor Gladbach war ich in einem kleineren Verein bei uns in Unterrad in Düsseldorf. Dort habe ich gestartet. Dann nach Gladbach, da war ich 4, 5 Jahre. Dann wurde ich damals aussortiert.
Wegen? Zu klein? Wegen
wirklich,
zu langsam?
Wirklich zu klein.
Echt?
Da ging gerade der Umbruch aufs Großfeld und da wollten die größere athletische Spieler holen, wie man das so oft kennt. Ja, und dann bin ich damals nach Fortuna gewechselt und war dann bei meiner Familie ja sowieso noch und in meinem Umfeld da. Und die 2 Jahre taten mir da gut und von da aus bin ich dann nach Dortmund gewechselt.
Wie kann man sich das dann vorstellen in der Jugend, wenn man schon in einem NLZ eines etablierten Vereins ist? Wie entstehen da die Kontakte zum nächsten? Sprich von Düsseldorf dann nach Dortmund.
Das war da so, dass damals in der U16 bin ich hingekommen, der Co-Trainer und Trainer, die waren Spiele von mir gucken. 2 am Ende der Saison, wurde mir so gesagt. Und dann ist der Kontakt aufgenommen worden über meine Eltern, weil ich noch keinen Berater oder sonst was in der Form hatte. Und dann wurden wir kontaktiert, zum Gespräch eingeladen und dann hat man sich zusammengesetzt und dann bin ich nach Dortmund gewechselt.
Was sind dann da so die Sachen, über die man spricht? Geht es da vor allem wirklich um die Perspektive oder geht es um individuelle Sachen, dass man sagt, das sind so Punkte, da können wir dich besser machen?
Ja, schon. Und wenn Dortmund, sage ich mal, an die Tür klopft, wenn du bei Fortuna Düsseldorf spielst, einfach ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Dort wurden dir dann Sachen aufgeboten von den Bedingungen, die du gar nicht vergleichen kannst mit Düsseldorf jetzt, sage ich mal. Mit Internat, mit Personal Training noch früh, während der Schule eine Einheit, mit Krafttraining, was sie dir alles aufbieten. Und klar, diese Perspektive und dann einfach dass sie dich haben wollen und dir das zeigen und mit dir dann den Weg gehen wollen in der Jugend.
Und dann ging es ja wirklich nach vorne. Deutscher Meister mit der U19 2018-19, dann der Profivertrag und auch die Vorbereitungen mit der Bundesliga. Ein Bundesligaspiel steht bei dir, das ist dieses 0:4, 34. Spieltag gegen Hoffenheim. Damit hat Hoffenheim damals, Sebastian, die Bundesliga gehalten.
Ja, das war dann nicht so glücklich, weil im Nachhinein war das kein so leichter Gegner für den FCK in der Relegation,
genau.
Hoffenheim.
Dann sind die nämlich 16. geworden und der FCK hat es dann damals noch nicht geschafft.
Das wurde sehr heiß diskutiert, wie Dortmund dieses Spiel 0:4 verlieren konnte.
Sonst wäre es, glaube ich, gegen Düsseldorf gegangen.
Ich glaube ja.
Ja, und das wäre mit Sicherheit der, zumindest vom Papier her damals, etwas leichtere Gegner gewesen. Wir wollen aber nicht zurückschauen, beziehungsweise wir wollen doch noch zurückschauen. BVB, Profivertrag, dann auch die Vorbereitungen gemacht. Wie kann man sich das dann vorstellen? Ich habe ein Bild entdeckt, da stehst du in der Sommervorbereitung, glaube ich, war es, zusammen mit Erling Haaland. War damals schon klar, dass das zum Beispiel so ein Superstar werden könnte?
Ja, also Erling ist ja damals mit einem starken Standing auch gekommen nach Dortmund und sollte die Nummer 9 werden. Der war trotzdem noch jung, aber du hast es schon direkt in den ersten Einheiten bei ihm gemerkt, diese Wucht, die der mitbringt, die kannte man vorher jetzt nicht so, wie der sich da durchtankt durch die Gegenspieler. Und deswegen hat man schon früh gemerkt, der wird hier schnell Fuß fassen und dann, was er in Dortmund gemacht hat, ist einzigartig.
Und auf deiner Position war, glaube ich, die Konkurrenz damals relativ stark und deswegen hat es dann nicht gereicht, für da ein bisschen mehr durchzustarten, oder?
Ja, definitiv. Also die Konkurrenz war schon sehr hoch. Ich war noch jung, ich sag mal, klar, das war vor 3 Jahren und jetzt bist du viel weiter vom Kopf, vom Körper. Du entwickelst dich, aber die Konkurrenz dort zu der Zeit war schon extrem hoch, um da durchzukommen. Mhm. Und ich oft noch als Jugendspieler betitelt worden bin, der hochkam und dann auch nie so das nötige Selbstvertrauen bekommen habe dann.
Das heißt, du hast da überwiegend in der zweiten Mannschaft gespielt, aber damit mit denen aber auch den Drittliga-Aufstieg geschafft.
Genau, ich habe dann überwiegend oben trainiert nur und dann oft am Wochenende unten gespielt und dann maximal am Anfang das Abschlusstraining noch dort mitgemacht und dann oft gependelt, im ersten Jahr sogar noch dann in der U19 mitgespielt als älterer Jahrgang in der Youth League. Da bin ich dann zwischen 3 Teams quasi rumgehüpft, ja.
Wann war denn für dich oder auch für dich und deinen Berater klar, dass irgendwas passieren muss, um mehr Spielzeit zu erhalten, eventuell den Rückschritt zu machen, Rückschritt im Sinne von Liga, den du ja dann auch gemacht hast mit dem Wechsel nach Fürth?
Ja, am Anfang war eine aufregende Zeit, sage ich mal, als ich jung den Profivertrag unterschrieben habe, ist viel auf mich eingekommen und dann, sag ich mal, war ich nicht immer bestens vorbereitet und vom Kopf auch vielleicht nicht und hatte auch öfter mit Verletzungen zu tun. Und dann nach zwei Jahren oder nach anderthalb Jahren haben wir schon überlegt mit einer Laie, wie es da aussieht, weil ich dann auf höherem Niveau spielen wollte als in der Regionalliga, damals in Dortmund bei der zweiten. Und dann sind wir dann nach zweieinhalb Jahren, weil es dann so gepasst hat, halbes Jahr vor meinem Vertragsende damals, nach Fürth gewechselt, um auf dem höchstmöglichen Niveau oder Liga zu spielen, im Vergleich jetzt zu Dortmund 2, dritte Liga. Dann bin ich nach Fürth gewechselt. Ja.
Und dann kam der FCK.
Genau.
Aber bevor wir darüber sprechen, noch eine Frage zum BVB, die kam. Die ist ein bisschen fies, aber mal gucken, was du dazu sagen kannst. YNL will wissen, oder sagt erstmal willkommen auf dem Betze, gelbe Wand oder Westkurve?
Oh, die ist echt sehr fies. Ich muss sagen, die gelbe Wand habe ich live auf dem Feld noch nie erlebt. Deswegen, und die Westkurve schon live auf dem Feld und die gelbe Wand nur von der Bank oder der Tribüne. Deswegen würde ich mal sagen, die Westkurve.
Das werden die FCK-Fans gerne hören, aber ich glaube, man kann auch anerkennen, dass die gelbe Wand durchaus beeindruckend ist.
Wir bleiben noch ein bisschen beim BVB, denn da gab es einen, der jetzt wieder mit dir zusammenspielt, Richmond Tatchy. Und der hat, du warst auch zu Gast bei uns in der Fernsehsendung von SWR Sport, der hat in dieser Sendung über dich gesagt.
Das ist ein super Typ, ich kenne ihn ja schon lange, ich hatte ja schon mit Dortmund sehr viel Spaß mit ihm. Er ist ein entspannter Typ, ist ein lustiger Typ und ich glaube, mit dem kann man auch viel Spaß haben.
Also ein entspannter Typ, ein lustiger Typ, trifft das deinen Charakter oder du kommst ja eigentlich eher sehr ruhig und sehr, ja, ich möchte mal sagen, entspannt.
Entspannt passt,
das,
ja.
Das passt tatsächlich. Wie würdest du dich selbst charakterisieren?
Ja, anschließend, wie der Richie das gesagt hat, ich bin entspannt, wird, glaube ich, zu mir passen. Manche sagen manchmal zu entspannt oder sehen dadurch irgendwie Arroganz oder so, weil ich alles ruhig und entspannt nehme.
Und ja, das Lustige findet dann in Kleingruppen statt und keiner kriegt was mit, oder?
Ja, so kann man es sagen. Richmond und ich sind ja auch zusammen aufgestiegen in die dritte Liga und da gab es dann die ein oder andere Party dann zusammen und den ein oder anderen witzigen Abend. Das meint er bestimmt damit.
Sebastian, wir gehen natürlich davon aus, dass es noch mehrere solche Abende oder auch Erfolge gibt mit dem ersten FC Kaiserslautern zusammen. Wie schätzt du jetzt diese Gemengelage ein? Die ersten zwei Spiele relativ unglücklich, wir haben es thematisiert, verloren, jetzt der erste Sieg. Wo kann die Reise? Der Kader wird ja noch immer weiter verstärkt. Es kam jetzt mit Soldo noch ein neuer Abwehrspieler. Das Transferfenster hat noch bis zum 1. September auf. Wo kann die Reise für den ersten FC Kaiserslautern denn hingehen, deiner Meinung nach? Von der Mannschaftsstärke her.
Also ich finde, unser Kader, der hat viel Qualität. Wir sind jetzt kein riesen breiter Kader, aber ich würde mal sagen klein, aber sehr fein. Also du hast viele Qualitäten dort. Und wenn wir alles auf den Platz bringen, so von unseren Qualitäten, dann kann es Spaß machen, die Saison. Und müssen unsere Siege sammeln und Punkte sammeln, dann will ich uns im oberen Mittelfeld mindestens sehen. Ja.
Ich denke, da sind die Fans auch d'accord. Ne? Oberes Mittelfeld wäre doch ein ganz guter Erfolg im zweiten Jahr nach dem Aufstieg.
Einige wären damit sicherlich zufrieden, andere wahrscheinlich eher weniger, aber wir halten mal den Ball flach an dieser Stelle. Aber wenn du die Fans ansprichst, wir haben ja noch jede Menge Fanfragen, dann würde ich vielleicht an der Stelle mal noch eine stellen. Und zwar Julian möchte gerne wissen, moin Tobias, deine Spielweise erinnert mich ungemein an die von Thiago. Sogar die Stutzen trägst du ähnlich. Ist er ein Vorbild für dich, beziehungsweise hast du Vorbilder oder besser gesagt Leitbilder im Fußball?
Also Thiago ist erstmal auch ein Vorbild, wenn man das so sagen kann, aber mein größtes Vorbild oder mein Vorbild in der Kindheit war Iniesta zur Zeit von Barcelona. So der Fußball, den er gespielt hat, hat mich sehr geprägt oder fasziniert und hat mich dann auch lange begleitet oder heute noch, dass ich mir oft Videos von ihm vor dem Spiel angucke zur Motivation, zur Erinnerung, was für Bewegungen er hat. Also Iniesta ist mein Vorbild gewesen oder ist mein Vorbild.
Was zeichnet diese Bewegungen dann aus? Die Abgeklärtheit oder die Sicherheit, was ist das?
Ja, beides. Einmal diese Leichtigkeit, aber gleichzeitig brauchst du auch Sicherheit, weil du dann in den Räumen, wo er ist oder wo ich auch spiele im Zentrum, die Bälle nicht verlieren darfst und einer Mannschaft oder einem Trainer Sicherheit geben musst. Trotzdem auf der anderen Seite diese Coolness und Lockerheit, dass du auch mal Sachen probierst, die dann glücken oder gelingen müssen, um so gut auszusehen, wie sie dann aussehen oder um zu bringen, dass du vorankommst und eine Zone weiterkommst, sage ich mal, ins letzte Dritte.
Haben wir noch was?
Ja, wir haben noch mehrere Fanfragen natürlich, und zwar unter anderem auch noch von Nick. Hi Tobi, hast du als Profi bestimmte Vorgehensweisen oder auch bestimmte Tricks, um dich selbst zu motivieren?
Vorgehensweise, Tricks, also ich sag mal, jeder hat so seinen Ablauf. Ich brauche ein-, zweimal die Woche mein Krafttraining, um auf Spannung zu sein. Und da habe ich immer viel mit einem Personal Trainer gearbeitet, der in Düsseldorf seinen Standpunkt hat und dann auch oft über Video, und der mir dann Einheiten oder Übungen mitgegeben hat auf dem Weg, die ich dann alleine umsetzen kann. Und ich sag mal so, Krafttraining unter der Woche, einmal für die Beine, einmal Oberkörper, und Tricks, immer dran zu bleiben oder diesen Willen nie zu verlieren, aufzugeben, auch wenn es mal schlecht läuft, so sag ich mal.
Hast du irgendwelche Marotten oder so? Ich meine, viele haben ja zum Beispiel das Ding, die gehen immer mit links oder immer mit rechts zuerst auf den Platz. Wir haben das Thema Stutzen gehört. Gibt es da irgendwas Besonderes für dich?
Nee, so habe ich jetzt nicht irgendwelche Marotten. Ich kriege meine beiden Füße getaped und da muss zuerst mein rechter Fuß getaped werden. Das ist so das einzige oder der einzige Ablauf, ja, den ich...
Also die Knöchel werden getaped, oder?
Ja, meine Sprunggelenke, weil ich in der Vergangenheit zu Dortmunder Zeiten sehr viele Verletzungen dort hatte, Bänderrisse. Und seitdem spiele ich seit meiner Jugend mit getapten Sprunggelenken.
Aber beschwerdefrei?
Beschwerdefrei,
okay,
ja.
Okay.
Nur
ja,
zur Sicherheit, dass nicht nochmal solche Verletzungen auftreten.
Bei diesen ganzen Tape-Sachen frage ich mich auch immer, das ist schon auch so ein Ding für den Kopf auch, ne? Also das gibt ja schon Stabilität, aber ist auch einfach so ein Ding für den Kopf, glaube
ich. Natürlich. Das hätte jetzt auch sein können, dass ich jetzt 2 Jahre ohne Tape genauso gespielt hätte, aber einfach für den Kopf brauche ich das, weil ich das jetzt nur so kenne und mich eine Zeit lang sicherer gefühlt habe und das jetzt so fortsetze und jetzt nichts verändern will.
Das hat ja interessanterweise auch beim letzten Podcast Ragnar Ache uns erzählt, der ja immer noch mit diesem Handverband spielt, weil er halt so empfindliche Gelenke hat. Ich glaube, es ist nicht mehr nötig, hat er ja auch gesagt, aber er macht es dann trotzdem. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Kopfnummer dann.
Ja, ich glaube, Karim Benzema bei Real, der spielt ja auch immer mit so einem...
Stimmt.
Oder nicht mehr bei Real
jetzt. Und es gibt auch einige, die immer noch mit diesen Helmen spielen, obwohl es wahrscheinlich rein medizinisch nicht mehr notwendig sein müsste. Ne?
Ja, aber es gibt halt auch einfach Sicherheiten, wenn man da so wie Felix Götze damals so vorgeschädigt ist, dann ja, ist es wahrscheinlich auch ganz gut, wenn man
ist in der Tat
so ein Ding tragen
richtig.
Kann.
Sebastian, wir haben uns vorgenommen, in Zukunft bei diesen Podcasts noch so eine kleine Standardfragerunde mit unseren Gästen zu machen. Und du hast dir ein paar Fragen überlegt.
Ganz genau. Und zwar wollen wir eine neue Rubrik einführen. Und das ist unser Betze-Freundebuch. Und da gibt es so ein paar Fragen, wo ich dich einfach bitten würde, so zu antworten, als würdest du dich in unser Freundebuch eintragen.
Okay.
Und zwar, mein Lieblingsessen.
Pasta mit Garnelen.
Meine Lieblingsmucke?
R&B.
Irgendwas Spezielles? Deutsch, Englisch?
Englisch meistens, ja. Lil TJ ist mein Lieblingsrapper.
Okay. Diese Person würde ich gerne mal kennenlernen.
Lionel Messi.
Also für dich die Goat-Frage?
Ja.
Messi vor Messi, CR7?
Klar, ganz klar.
Und diese Superkraft hätte ich gerne?
Fliegen zu können.
Wäre auf dem Platz manchmal auch nicht unpraktisch, ne? Und wenn ich kein Fußballer geworden wäre, wäre ich jetzt?
Boah, schwierig. Im handwerklichen Bereich, Kfz, in die Richtung.
Gibt es irgendwelche Pläne für die Zeit nach der Karriere?
Nee, bis jetzt noch nicht. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Will ich auch noch gar nicht.
Sebastian, er ist Jahrgang 2000. Er muss sich da jetzt noch keine Gedanken machen.
Ja, na, solange das mit dem Fußballspielen so gut klappt.
Genau, und es wird auch in Zukunft gut klappen. Wir wünschen dir natürlich, dass du verletzungsfrei bleibst und dass es so weitergeht wie bisher bei den Spielen. Also hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, Dirk Schuster weiß auch, was er an dir hat. Wir wünschen euch viel Erfolg in Paderborn und für die Kicks danach. Ach so, DFB-Pokal wollte ich noch ansprechen. Seid ihr auch souverän mit 5-0 in Koblenz eine Runde weiter. Die Auslosung ist erst relativ spät, weil die Bayern und die Leipziger ja noch am Start sind. Hat man da so einen geheimen Wunsch? Du hast ja eine große Vita, was Ex-Clubs angeht. Heimspiel, glaube ich, ist der erste Wunsch. Und dann?
Ja, definitiv. Heimspiel wäre super, aber ein Wunsch auf einen Gegner zu treffen, jetzt nicht. Wenn man träumen kann, irgendwann spät, in der späten Runde gegen Dortmund, das wär's. Aber jetzt habe ich noch keinen Gegnerwunsch.
Sebastian, warum nicht nochmal eine späte Runde für den FCK?
Ja, also da hätte keiner was dagegen.
Nichts dagegen.
So ein Finale gegen Dortmund wäre ja auch in Ordnung.
Genau, Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Okay, hat sehr viel Spaß gemacht, Tobias. Vielen Dank für den Besuch hier bei uns. Diesen Podcast gibt es natürlich auch in der App der ARD Audiothek. Dort gibt es natürlich auch den Sportschau-Bundesliga-Podcast, zweimal die Woche sogar, das Bundesliga-Update jeweils vor und nach den Spieltagen. Dann möchte ich noch kurz hinweisen auf den SWR Sport YouTube-Kanal, den FCK auch im Bild. Dein FCK heißt da das Ganze. Und jetzt sind wir am Ende angekommen, wünschen dir viel Spaß bei den Trainingseinheiten bis zum Freitag, dann möglichst auch der erste Auswärtssieg in Paderborn. Vielen Dank, Sebastian.
Vielen Dank an euch.
Und vielen Dank, Tobias.
Vielen Dank, vielen Dank.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast. Tor!